Oberleutnant Magister Isay, Oberfeuerwerker de Kromp und Korporal Isaac sind hier in Erfüllung ihrer Pflicht am 14. August 1974 gefallen. Der sinnlose und völkerrechtswidrige Angriff eines türkischen Jagdbombers setzte ihrem Leben ein Ende. Möge ihr Tod dazu beitragen, dass diese Insel endlich den Frieden findet.
Zwischen Enosis und Halbmond. Das österreichische UNO-Kontingent auf Zypern. Eine fesche Uniform, ein blauer Helm, das Ganze in einem weißen Jeep, braungebranntes Gesicht, strahlender Sonnenschein. Das ist im Großen und Ganzen alles, was der Durchschnittsösterreicher gemeinhin mit dem verbindet, was als UNO-Truppe seiner Meinung nach aus Abenteuerlust und der guten Bezahlung wegen in Pufferzonen und Niemandsland dafür sorgt, dass die Scharfschützen einander gegenüberstehende Armeen besonders genau zielen müssen. Von Zeit zu Zeit lobend erwähntes Objekt staatstragender Politikerreden findet sie ansonsten nur Beachtung, wenn Blauhelm, Jeep und Soldaten von einer Mine in 1000 Stücke gerissen werden oder wie auf Zypern im Feuer eines türkischen Jagdbombers ihr Leben lassen. Bei Einsätzen auf der Mittelmeerinsel sind bisher 13 UNO-Soldaten, darunter 3 Österreicher, getötet worden.
Um etwa 14.20 Uhr ist die Ortschaft Goschi von 3 türkischen Jagdbombern angegriffen worden. Und dabei ist auch unsere Patrouille mit angegriffen worden. Der erste Überflug ohne Angriff. Im zweiten Überflug haben die Jagdbomber mit 2 cm Bordkanonen, man sieht weiter oben sogar auf der Straße noch die Einschläge, den Wagen in Brand geschossen. Die Patrouille ist der Kraftfahrer als erster, dann Oberleutnant Itze und seine 2 Kameraden hier im Straßengraben entlang gelaufen. Und der Kraftfahrer etwas voraus, etwa 10 Meter voraus und ein paar Schritte weiter rechts, etwa 60 Meter hinter dem Baum, ist eine Napalmbombe geworfen worden. Sie sehen den Baum selber noch im rechten unteren Eck verbrannt. Wir haben dann unsere Kameraden dicht hintereinander liegend unter dem Baum gefunden. Brauche Ihnen also nicht zu sagen, wie tragisch das für uns alle war. Und viele von Ihnen werden also sicher kennen, wie fürchterlich Verletzungen und Verwundungen nach einem Napalmangriff sind.
Auf Beschluss des Weltsicherheitsrates vom 4. März 1964 sind Soldaten der Vereinten Nationen zur Erhaltung des Friedens auf Zypern tätig. Ihre Aufgabe ist klar umrissen. Sie lautet:
Im Interesse der Erhaltung des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit alles daran zu setzen, ein Wiederaufleben der Kämpfe zu verhindern und soweit erforderlich zur Aufrechterhaltung und Wiederherstellung von Recht und Ordnung sowie zur Rückkehr zu normalen Verhältnissen beizutragen.
Dieser Auftrag des Sicherheitsrates wurde vom Hauptquartier der UNFICIP, der United Nations Peacekeeping Forces in Cyprus, nach der Invasion türkischer Truppen am 20. Juli 1974 ergänzt.
Die Sicherheit und das Wohlergehen der türkisch-Zyprioten und der griechisch-Zyprioten zu schützen, wo immer sie eine Minderheit darstellen. Im Konfrontationsgebiet zwischen griechischer Nationalgarde und türkischen Streitkräften an der Aufrechterhaltung des Waffenstillstandes mitzuwirken. In enger Zusammenarbeit mit dem Hochkommissar für Flüchtlinge und dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz in ganz Zypern zum humanitären Hilfsprogramm beizutragen. Für das österreichische UNO-Kontingent inklusive des ärztlichen Personals im Austrian Field Hospital und später im Medical Center bei Nicosia wurden bisher rund 4.000 Mann gestellt. 26% der Truppe machten aktive Soldaten, 74% machten Reservisten aus. Obwohl im Sieben-Nationen-Konzert das zahlenmäßig schwächste Kontingent, betreut es nach der Verlegung aus dem Westdistrikt Paphos im Dezember 1973 mit dem Distrikt Larnaca im Südosten Zyperns, gemessen an der Kaderstärke, den flächenmäßig größten und durch die gemischte Bevölkerung wohl auch heikelsten Abschnitt.
Die Friedensüberwachung im Spannungsgebiet zwischen Griechen und Türken an der sogenannten Confrontation Line, die die Insel in 2 Hälften teilt, erfordert Mut, Zähigkeit und viel Verhandlungsgeschick. Den Namen trägt die Grenze zurecht. 40.000 Festlandtürken halten 40% der Insel im stahlharten Griff. Wenn man den Führer der etwa 18% der Gesamtbevölkerung ausmachenden türkisch-zypriotischen Volksgruppe, Rauf Denktaş, um seine Meinung fragt, kann man jederzeit hören, dass diese Streitmacht eine Armee des Friedens ist. Ausgesandt nur, um die 120.000 Inseltürken vor der Ausrottung durch griechische Nationalgardisten zu bewahren.
The accusation that Turkey is occupying land in Cyprus is false.
Die Anschuldigung, dass die Türkei Land in Zypern annektiert, ist falsch.
Turkey has come to Cyprus as a guarantor power in order to prevent the destruction of the independence by Greece, who was ready to declare enosis in Cyprus.
Die Türkei kam nach Zypern als eine Garantiemacht, welche bereit war, die Zerstörung der Unabhängigkeit durch die griechische Seite, welche den Anschluss herbeiführen wollte, zu verhindern.
And in order to save one of the partners of this independence, the Turkish community, from complete destruction.
Und um einen der Partner dieser Unabhängigkeit, die türkische Volksgruppe, vor völliger Zerstörung zu retten.
Rund 190.000 Griechen haben die Zeichen der Zeit erkannt und sind in den Südteil Zyperns geflohen, um ihrerseits einem ähnlichen Schicksal zu entgehen. Ihr langjähriger Führer Glafkos Klerides, Vertreter von mehr als 80% der Bevölkerung, wünscht nichts ähnlicher, als die anatolischen Uniformierten wieder dort zu haben, woher sie gekommen sind.
I think it's important to realize that the solution of the Cyprus problem cannot be found unless foreign troops
Eine Lösung der Zypernfrage kann nur gefunden werden, wenn die ausländischen Truppen vom Staatsgebiet der Republik abgezogen werden. Es gibt also eine Möglichkeit der Lösung, wenn die türkischen Invasionstruppen vollständig sich zurückziehen. Das Zypernproblem kann nur durch die beiden Volksgruppen selbst geregelt werden. Es ist keine Angelegenheit von Verhandlungen zwischen der Türkei und Griechenland.
Dementsprechend versuchen Türken und Griechen immer wieder mit allen Mitteln unter Verletzung des Waffenstillstands ihre Positionen zu verbessern. Die Vorgeschichte in Stichworten.
Großbritannien unterstützt die Türken 1878 im Kampf gegen das zaristische Russland. Die Türkei revanchiert sich und verpachtet Zypern den Engländern. 1959 haben die Briten von einem vierjährigen Freiheitskampf durch die Untergrundorganisation EOK unter Führung von Erzbischof Makarios und dem legendären General Grivas genug und unterzeichnen das London-Zürich-Übereinkommen, durch das Zypern ein selbstständiger Inselstaat wird. Garantiemächte bleiben England, Griechenland und die Türkei. Über Verfassung und verfassungsmäßige Rechte beider Volksgruppen, die trotz jahrhundertelangem Zusammenleben auf der Insel wenig Kontakt zueinander fanden, gab es von Anfang an schwere Differenzen, denen 1964 die erste bewaffnete Auseinandersetzung folgte. Die Kampfhandlungen waren Anlass zur Entsendung der UNO-Truppen, deren Auftrag damals im Wesentlichen die Aufrechterhaltung des Status quo war.
Österreich beteiligte sich erstmals an dieser Aktion auf Zypern durch die Bereitstellung des Austrian Field Hospitals in der Stärke von 54 Mann vom April 1964 bis Mitte Oktober 1973. Dann wurde das legendär gewordene Feldlazarett, das während seines Einsatzes rund 65.000 Mal ärztliche Hilfe leistete, in eine Feldambulanz umgewandelt und auf 14 Mann reduziert. Die Feldambulanz versorgte bis zu ihrer endgültigen Schließung 14.000 Personen. Seit April 1964 stellt Österreich darüber hinaus auch ein Polizeikontingent, das in Zusammenarbeit mit lokalen Polizeistellen örtliche Zwistigkeiten zu lösen versucht. Seine Tätigkeit erfolgt ohne eigentliche Polizeigewalt und erstreckt sich über den Schutz von Minderheiten bis zur Aufklärung von Diebstählen und Mordfällen.
Als Erzbischof Makarios nach dem Tode von General Grivas 1974 versuchte, Zypern aus dem Einflussbereich der Athener Militärjunta zu lösen, putschten die Offiziere der Nationalgarde.
Der Staatsstreich der nationalgriechisch dominierten Garde beginnt unkonventionell, aber mediterranen Gewohnheiten entsprechend nach Einnahme des traditionellen Morgencafés. Und endet wie das Hornberger Schießen, weil die zum Schutz von Makarios aufgestellte Nationaltruppe als erste zum Gegner überläuft und weil das Ziel der Attacke, das Standbild der griechischen Zyprioten Makarios, schon längst auf der Flucht ist, als die Nationalgarde das Präsidentenpalais, in dem sie ihn vermutet, in Schutt und Asche legt. Der als Türkenhasser berüchtigte Verleger Nikos Samson wird Präsident.
Das ist der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Ankara sieht die Existenz und die Sicherheit seiner türkischen Brüder auf der Insel bedroht und verlangt ebenso dringend wie erfolglos eine Aktion Großbritanniens als einzig nicht beteiligte Garantiemacht, um die Unabhängigkeit der Republik Zypern zu erhalten. Das heißt, um die Enosis, den Anschluss an Griechenland, zu verhindern. London reagiert nicht. Am 20. Juli 1974 entschließt sich Ankara, das Problem auf eigene Faust zu lösen. Oberstleutnant Franz Rieger, Chef der Österreicher, berichtet.
Um 13 Uhr hat an der Artemis, wir wissen nicht, von welcher Seite der erste Schuss gefallen ist, hat es einmal geraucht und damit haben wir so die Kampfhandlungen hier echt auch in Larnaca begonnen. Und zwar nur in Larnaca, in der Stadt, in den beiden oder um die beiden türkischen Viertel, das Tuzla-Viertel, das kleinere, und das Skala-Viertel, das ich zumindest den Herren, die mit mir herumgegangen sind, hier vom Camp aus gezeigt habe. Wie diese Kampfhandlungen damals gelaufen sind, darf ich Ihnen vielleicht ein bisschen demonstrieren. Das ist eine Aufnahme gemacht bei unserer Wache, ganz ein gewöhnliches privates Tonbandgerät, aufgenommen in der letzten Stunde vor dem Waffenstillstand am 21. Es ist auch, sind auch Granatwerfer eingesetzt worden und jetzt sind wir dort, warum ich auf die alte Munition zu sprechen komme. Die eingesetzten Granatwerfer haben also so fürchterlich geschossen. Da unten gibt es eine türkische Polizeistation und die war eines der Hauptziele. Die ist unter Feuer genommen worden. Und da war ein Einschlag irgendwo draußen auf See, das ist also ungefähr 200 Meter weiter. Und dann haben wir bei derselben Einstellung des Werfers den nächsten Einschlag 20 Meter neben dem Camp gehabt und die Splitter sind da durch die Gegend geflogen. Deswegen haben wir also so über diese alte Munition geflucht, weil die beim besten Willen mit diesem alten Zeug also nicht anders schießen konnten. Ich muss aber sagen, dass wann immer wir die National Guard aufgefordert haben, Feuer zu verlegen, weil sie mit ihren Einschlägen zu dicht am Camp lagen, ist das auch tatsächlich geschehen.
Trotz anfangs erbitterten Widerstandes durch einzelne milizartige Verbände der Griechen ist die türkische Invasion bald von Erfolg gekrönt. Wo stolz die rote Halbmondflagge weht, steht den ohnmächtigen Inselgriechen der Schaum vor den Mund. Und was im freien, hügelig fruchtbaren Land bitter genug ist, wo die Türken den Versuch griechischer Bauern, Getreide zu ernten und ihr Vieh vor dem Verdursten zu retten, mit tödlichen Schüssen verhindern, wird in den gemischten Dörfern zur menschlichen Tragödie. Pyler heißt der Ort, in dem die Österreicher mitten am Hauptplatz einen Beobachtungsposten eingerichtet haben.
Eine Ortschaft, in der eine exakte Trennung nach Wohnvierteln nicht möglich ist. Das Einfachste, ich hoffe, es ist Ihnen unterwegs erklärt worden, alle blau angestrichenen Häuser gehören den Griechen. Überall dort, wo die Fensterläden grün angestrichen sind, sind Türken. Beim Coffeeshop hier links der türkische, soweit wir wissen, auch der Zugsgefechtsstand der türkischen Fighter, die da oben am Berg sitzen. Sie werden sicher die türkische Fahne schon gesehen haben. Rechts, zwar grün, aber ausnahmsweise der griechische Coffeeshop. Wir haben uns in dieses alte Haus hereingesetzt, weil wir von hier beide und die Stützpunkte überwachen können, beobachten können. Sensitive Area, ein bisschen hakelig. Es gibt auf der Seite der Grünen, hat es ein paar Buben gegeben, so 16-Jährige, so Troublemaker in der Nacht auf die Fenster von den blau angestrichenen klopfen, mit Maschinenpistolen in die Luft schießen. Das haben wir inzwischen stoppen können. Sorgen machen uns immer noch vor allen Dingen die Bewegungen oben auf der Hochfläche dann, die landwirtschaftlich auch genutzt war. Diese Versorgung vieler kleiner Stützpunkte mit 6 Mann ist natürlich, was die Verpflegung betrifft, aufwendiger, als wenn ich für 200 Mann geschlossen in einer Küche sorgen kann.
Sie sind der Koch.
Jawohl.
Was kochen Sie denn da zum Beispiel? Was hat es denn heute gegeben?
Heute hat es Dings. Rind. Rindfleisch.
Rindfleisch.
Mit Kartoffelpüree und Sorgen.
Gemüse. Mit Gemüse, ja. Sehr gut. Und am Abend, was machen wir am Abend?
Am Abend machen wir geröstete Knödel. Dass es nicht immer Fleisch gibt, die Küsseln im Wechsel.
Großartig. Kleinere Sachen haben wir jeden Tag. Wir sind da also Mädchen für alles. Wir haben vorgestern haben wir 5 Schafe gesucht, die einem griechischen Farmer davongelaufen sind. Peinlicherweise gerade Richtung Türkei. Türkei, kann man sagen. Ne? Also das ist also das einzige Mixed Village in unserem Distrikt. Und zwar so, nicht wie in Larnaca, man hat also ein Skala-Quote, ein Dusla-Quote und dazwischen sind die Griechen, sondern da ist ein türkisches Haus, ein griechisches Haus, ein türkisches Haus. Also das ist echt gemischt da, ne? die leben nebeneinander.
Und wie unterscheidet man die?
Ja, äußerlich gar nicht, nur durch die Sprache. Nicht? Oder ja. Wenn zu welchem Coffeeshop sie gehen, das ist am besten. Ne?
Da wisst ihr, wie ich habe gehört von der Farbe, die Fensterläden werden grün gestrichen.
Das ist richtig, oder? Die Häuser sind erkennlich, aber Bekleidung oder die Schulkinder kennt man, die türkischen Schulkinder, die tragen also rote Krawatten und sind graue, die Mädchen haben graue Röcke und die griechischen, die sind alle blau-weiß gekleidet.
Ah, das muss besser auseinander.
Die kennt man, die haben so Schuldress, so englisches System ist das. Ne? Die haben die
Schulbekleidung. Und die Türken haben die Fenster rot gestrichen?
Und die haben rot und dann auch bei den Hausnummern. Ne?
Haben die roten Zahlen?
Die roten Zahlen.
Und ne? Die Griechen haben es?
Die haben schwarz oder blau. Blau ist also die griechische Farbe. Dann haben wir oft auch Schwierigkeiten in Asien, wenn sie das sehen. Das nehmen OP von der UNO, also neben unseren OP ist ein Beobachtungsposten der Griechen und der hat seine Box genauso blau gestrichen wie die UNO-Farbe ist. Ne? Mhm. Und wenn wir da Einspruch erhalten, dann sagen sie, das ist die griechische Nationalfarbe.
Wenn Sie zum Beispiel auf einen Kaffee gehen wollen, dürfen Sie als UNO-Soldat, dürfen Sie aber weder ins griechische noch ins türkische Kaffee gehen?
Nein, im Gegenteil. Wenn ich also ins türkische Kaffee gehe, dann gehe ich von dem raus und sofort ins griechische hinein oder umgekehrt.
Also Sie müssen auf jeden Fall immer zwei Kaffees auf
Ich muss Arbeit. Kontakt halten mit der Bevölkerung und da wird also eifersüchtig darüber gebracht, dass nicht einer bevorzugt wird. Weil dann heißt es, der ist also griechenfreundlich oder der ist türkenfreundlich, ne? Ja. Und wir teilen das auch gleichmäßig auf.
Wenige Kilometer oberhalb der Ortschaft Pühler liegt der Mixed Hill, der gemischte Hügel. Er ist der Stolz der Österreicher, Oberstleutnant Rieger berichtet.
Weil die Griechen drüben, das war zumindest der behauptete Grund, die Verbindungsgräben maschinell ausgegraben haben die Türken hier überraschend unter Ceasefire Violation, zur Verletzung des Waffenstillstandes, diesen Hügel besetzt, der circa 600 bis 700 Meter vor ihren alten Stellungen liegt. Wir haben so ungefähr 30 Stunden mit ihnen verhandelt, ergebnislos, daraufhin habe ich mich entschlossen, dass wir uns ebenfalls auf diesen Hügel setzen und wir haben also 5 Minuten vor Beginn dieser Aktion die Türken informiert, dass wir kommen und sind von 3 Seiten gleichzeitig unmittelbar vor Einbruch der Dunkelheit da heraufmarschiert und sitzen seither gemeinsam mit ihnen auf diesem Hügel. Das ist also so ungefähr die Spitze dessen, was wir ihnen hier an UN-Tätigkeit bieten können. Ursprünglich waren 2 Flaggen da, UN, eine kleine türkische. Die war ihnen dann zu klein, dann haben sie eine größere türkische hergegeben, die so groß war wie die UN-Flagge. Allerdings war der türkische Fahnenmast um 30 cm etwa höher. Daraufhin habe ich einen meiner türkischen Kameraden darauf aufmerksam gemacht, dass das wohl schwer ginge, dass sich alle Völker aufregen würden, wenn die türkische Flagge höher wehen würde als die UN-Flagge. Am nächsten Tag haben sie es um 20 cm tiefer gesetzt. Sie sehen, die türkische ist ein kleines bisschen tiefer wie die UN-Flagge.
Legendären Ruf genießt bei der zypriotischen Bevölkerung, egal von welcher Seite, das Medical Center, die ärztliche Betreuungsstation unter österreichischer Führung, die zum Bedauern aller, die sie kennen, 1976 ihren Betrieb einstellt. Über seine Aufgaben in der unmittelbar neben dem heiß umkämpften Flughafen von Nikosia gelegenen Betreuungsstation sagt ihr Leiter Oberstarzt Dr. Meyer.
Unsere Hauptaufgabe ist ungefähr 90% des Anfalles zu bewältigen und nur 10% ungefähr sind Leute, die eine Spitalsbehandlung brauchen. Unser Vorteil gegenüber allen Kontingenten ist, dass wir medizinisch besser ausgerüstet sind. Wir verfügen hier über ein Röntgen, wir verfügen hier über ein Labor und wir verfügen über eine Zahnstation. Aufgrund dessen wird diese Institution auch von allen anderen Truppenärzten, in Fällen, wo eine Diagnose aufgrund nur von erweiterten Maßnahmen, wie eben Röntgen oder Labor, zu erstellen ist, wird unsere Institution beansprucht.
Aber nicht nur die ärztliche Versorgung, sondern auch die seelische Betreuung der österreichischen UNO-Soldaten bringt manchmal Probleme. Der Militäroberkurat auf Zypern ist Mädchen für alles. Er vermittelt Urlaubsreisen, betreut Bibliothek, Filmzentrum und Seelenheil.
Gerade in den ersten Wochen war es noch ein bisschen schlimmer hier. Da hat es auch also echte Alarmzustände gegeben, echte Spannungen, sodass einer, wenn er frei hatte, abgesehen von der Wache, auch die Stellungen ausbauen musste noch. Es war auch alles mit einer gewissen Gefahr verbunden und dadurch sind echte Heimweherscheinungen zutage getreten, die sich so geäußert haben, dass einige echt durchgedreht haben und fast unansprechbar waren, und es war auch notwendig, dass sie von ärztlicher Seite ja zur Repartierung vorgeschlagen wurden. Weitere Probleme sind, dass einer, wie gesagt, in Geldschwierigkeiten kommt und dann nicht mehr aus- und einweist und unter Umständen in dieser Situation einen kleinen Blödsinn machen kann. Das ist ja meine Aufgabe, dass die Burschen mir das sagen, und dann kann ich eben mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Was der Arzt dem Körper und dem Militäroberkurat die Seele, das ist dem Dienstführenden die Pflicht als Spieß. Ist seine Arbeit hier auf Zypern anders als zu Hause?
Es ist schon ein enormer Unterschied als Dienstführender hier in Zypern oder in Österreich, weil ja die Leute doch immer wieder Gedanken, sehr viel Heimweh und so weiter haben, sehr viel Heimweh haben. Und der Dienst hier ganz anders abläuft. Ganz anders, wesentlich anders verläuft hier als zu Hause in einer Garnison.
Was geht Ihnen ab von Österreich? Gibt es da, wenn man den Gesamtbegriff Heimweh, also das Essen oder das Trinken oder Land und Leute, was ist es, die Informationen oder?
Es ist das Essen hier soweit sehr, sehr gut. Auch mit dem Trinken kein Problem vorhanden. Jedoch mit der Sprache. Jedoch die Sprache, das sind hier echte Schwierigkeiten. Man soll schon gut Englisch kennen, das wäre Voraussetzung. Ich glaube keiner, dass einer von den Soldaten hier echt Türkisch oder Griechisch kann und die Sprache beherrscht. Aber jedenfalls wäre es sehr, sehr von Vorteil, diese Sprache zu beherrschen, weil man sich ja hier viel leichter täte.
Englisch ist die Sprache der UNO. Der Oberkommandierende der UNFICIP, der Inder Premchand, lobt den Mut und das Ansehen, das die österreichischen UNO-Soldaten sowohl bei Griechen als auch bei Türken genießen.
For the Austrian contingent, I would say this, that bezüglich des österreichischen Kontingentes, we have carried out their duties in an exemplary manner.
Stellen Sie fest, dass Sie Ihre Pflichten in einer beispielgebenden Art ausgeführt haben?
They came to us in 1964, a military contingent, a police contingent, and the hospital from Austria.
In 1964 kamen zu uns ein Militärkontingent, Polizeikontingent und Lazarett.
And Austria is the only country which gives us military, police and an administrative unit.
Österreich ist das einzige Land, das uns Militär, Polizei und Lazaretteinheiten schickt.
And you'll be glad to know that not only ourselves, here at headquarters UNFICIP, both the special representative and myself and our staff, but both the communities in Cyprus also have all along been most appreciative of the excellent manner in which they have carried out their duties.
Es muss auch festgestellt werden, dass nicht nur wir hier im Hauptquartier, sondern auch die beiden Volksgruppen dieses österreichische Kontingent
Der Gemeindesekretär des am Viehzucht- und Ackerbau reichsten Distrikts der Insel, Pavlidis in Asienu, bestätigt die Worte General Premchands.
We must confess that the people of Asienu have left on the 15th of August and they were back, more encouraged to come back when your men came here, especially Sergeant Gerhardt. who was the first here to come to Athen, the pioneer of the Austrians.
Wir müssen zugeben, dass wir die Ortschaft am 15. August verlassen haben und sicherlich haben wir Mut gefasst, als die UNO-Soldaten kamen, im Speziellen Sergeant Gerhard, dem wir recht viel verdanken, der sozusagen der Pionier hier war.
And we can say also that if Sergeant Gerhard and your men were not here, we would not have our animals, we could not be able to collect olives from our olive trees, and we couldn't cultivate our lands, which we are going to thresh just now.
Wir müssen weiter zugeben, dass wenn Sergeant Gerhard und die anderen österreichischen UNO-Soldaten nicht hier gewesen wären, dann hätten wir keine Tiere und hätten auch sicherlich nicht die Möglichkeit, die Oliven zu ernten, die außerhalb dieses Dorfes hier liegen.
Unter dem Aspekt, dass alles, vor allem aber das Gute, auch seinen Preis hat, muss das Kostenproblem für die österreichische Friedenstruppe gesehen werden. Die Kosten der UNO für den Zypern-Einsatz lagen insgesamt bisher bei mehr als 230 Millionen Dollar. Unserem Land ist die Weltorganisation mehr als 70 Millionen Schilling für die Kontingentstellung des Bundesheeres auf Zypern schuldig. Trotz der hohen Kosten glaubt der langjährige Kommandant des österreichischen UNO-Kontingents auf Zypern, Oberstleutnant Franz Rieger, an die enorme Wichtigkeit des Friedenseinsatzes. Es lässt sich nicht in Geld ausdrücken, sagt Rieger, aber wir haben viel menschliches Leid verhindert. Das ist es, was zählt.
Meine Soldaten und ich, wir glauben, dass der Einsatz hier in Zypern seit dem Juli des vergangenen Jahres einer der schwersten Einsätze ist, die eine UNO-Streitmacht durchzustehen hat. Deshalb schwer, weil hier täglich die Konfrontation gegeben ist. Deshalb schwer ist, weil wir täglich zwischen den beiden Seiten zu vermitteln und zu verhandeln haben und weil hier eine Mission vielleicht mit zusätzlich erfüllt wird, die, ohne dass sie politisch geplant wird, doch sehr in die politischen Entscheidungen eingreift. Die Leute hier, die in ihren Gefühlen sicherlich noch orientalisch sind oder noch orientalisch beeinflusst sind, wissen sehr wohl, dass unsere Leute sich hier nicht nur bemühen, weil sie vielleicht gut bezahlt werden, sondern dass jeder da seinen persönlichen Ehrgeiz ein bisschen zumindest hineinsteckt, um diese Aufgabe zu erfüllen.